Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die ideale Zusammensetzung der Schulklasse, wie sieht die eigentlich aus? Ja, vermutlich hätten die meisten Lehrerinnen und Lehrer da schon die ein oder andere Meinung dazu, aber man kann sich seine Wunschklasse natürlich nicht aussuchen. Klar ist aber, wie Schulklassen zusammengesetzt werden, das hat enormen Einfluss auf die Leistung. Essener Wissenschaftler haben jetzt versucht herauszufinden, wie sich die Mixtur der Muttersprachen auf Leistung und Integration im Klassenzimmer auswirkt. Unser Thema heute in Campus und Karriere. Außerdem befragen, wie geht es eigentlich weiter mit dem islamischen Religionsunterricht in Bayern? Da wird es nämlich langsam mal Zeit. Im Sommer läuft der derzeitige Modellversuch nach 10 Jahren aus. Und dann? Gute Frage, bislang noch keine Antwort. Unterschiedliche Muttersprachen in einer Schulklasse sind einerseits eine Herausforderung für die Lehrer, andererseits natürlich längst schon keine Ausnahme mehr. Aber wie wirkt sich das aus auf die Klasse, wenn dort deutsche, türkische, russische, arabische Muttersprachler und so weiter sitzen? Das hat eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen untersucht. Und ein zentrales Ergebnis ist, in einer Schulklasse mit hohem Anteil an Kindern, die keine deutschen Muttersprachler sind, sind die Leistungen in den Fächern Mathe und Deutsch schlechter im Schnitt. Das ist soweit nicht überraschend und bestätigt, was man aus anderen Untersuchungen schon kennt. Aber neu ist das hier. Gibt es in der Klasse mehrere unterschiedliche Muttersprachen nebeneinander, also nicht nur 2, sondern 3, 4, 5 oder noch mehr, dann hat das keinen weiteren Einfluss auf die Leistung. Aber, jetzt kommt das Aber, je mehr unterschiedliche sprachliche Hintergründe es gibt, desto schlechter fühlen sich die Kinder integriert. Was sagt uns das jetzt über die Zusammensetzung von Schulklassen? Darüber will ich sprechen mit einer der Autoren der Studie, Julia Bredmann. Frau Bredmann, hallo.
Hallo.
Also ein hoher Anteil an nicht-deutschen Muttersprachlern senkt offenbar das Leistungsniveau in einer Klasse, aber es ist egal, wie viele unterschiedliche Sprachen dabei im Raum stehen. Wie erklären Sie sich das?
Nun gut, also zum einen, es gibt ja verschiedene, also a priori ist ja nicht ganz klar, wie sich eben die sprachliche Zusammensetzung von Schulklassen auf den Lernerfolg auswirken kann. Also man könnte einerseits denken, dass wenn es zum Beispiel eine große Sprachgruppe gibt, also wenn viele Kinder in der Klasse dieselbe andere Muttersprache sprechen als Deutsch, dass es dann einen geringen Anreiz gibt, eben Deutsch zu sprechen. Also als Beispiel, wenn es 6 Kinder gibt, die nicht die deutsche Muttersprache sprechen und alle beispielsweise Russisch sprechen, dann können diese Kinder untereinander Russisch sprechen und haben weniger Anreiz, Deutsch zu lernen. Das wäre die eine Sache. Auf der anderen Seite kann natürlich auch die gemeinsame Muttersprache vielleicht das Wohlbefinden fördern, dass die Kinder sich untereinander besser austauschen können, besser helfen können. Deshalb ist a priori erstmal nicht klar, wie sich eben die Diversität oder die Zusammensetzung der Sprachen auf den Lernerfolg auswirken.
Ein anderes Ergebnis Ihrer Arbeit betrifft die Integration in der Klasse. Mehr unterschiedliche muttersprachliche Hintergründe erschweren die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Inwiefern?
Ja, also unsere Studie basiert ja auf Befragungsdaten. Das heißt, die Kinder werden dazu befragt, wie gut sie sich in die Klasse integriert fühlen. Und da finden wir eben genau, dass in Klassen, in denen viele verschiedene Sprachen gesprochen werden, dass sich dort die Kinder schlechter integriert fühlen. Oder man kann es sich andersrum formulieren, dass in Klassen, in denen es mehrere Nichtmuttersprachler gibt, die gleiche Sprache sprechen, dass sie sich dort besser integriert fühlen. Also das heißt, wenn man mal ein ganz praktisches Beispiel sich vorstellt, wenn es in der Klasse 4 Nichtmuttersprachler gibt, dann fühlen die sich wohler. Wenn eins der Kinder Russisch spricht, fühlt es sich wohler, wenn noch 1 oder 2 weitere Kinder Russisch sprechen, als wenn alle Kinder unterschiedliche Sprachen sprechen.
Aber dass jetzt Klassen für eine bessere Integration sozusagen homogener zusammengesetzt werden sollten, das ist auf den ersten Blick ja zumindest ein bisschen überraschend. Und irgendwie widerspricht es doch ein bisschen auch dem eigenen Bauchgefühl. Also der Kontakt mit dem Fremden, sollte man ja meinen, erhöht Akzeptanz, führt zu mehr Integration, aber es ist genau anders. Warum genau?
Unsere Ergebnisse beziehen sich ja nun auch nur auf die Nichtmuttersprachler. Also wir finden ja, dass es für das Wohlbefinden oder die Integration in die Klasse der Muttersprachler spielt die sprachliche Zusammensetzung keine Rolle. Aber für diejenigen, die eben nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, die fühlen sich eben wohler, wenn sie, sagen wir einfach mal, ihresgleichen in der Klasse haben, wenn sie sich auch vielleicht in ihrer Muttersprache mit anderen Kindern austauschen können.
Und wie sollte dann eine Schulklasse idealerweise zusammengesetzt werden? Jetzt mal so praktische Forderungen daraus ableiten?
Ja, also ich glaube, jetzt sehr konkrete politische Forderungen daraus abzuleiten, ist schwierig in dem Sinne. Ich meine, wir finden ja, dass es auf den Lernerfolg keinen Einfluss hat. Insofern kann man hier auch keine sehr starke politische Schlussfolgerung ziehen. Aber wenn natürlich ein Schulleiter vor der Entscheidung steht, es sind beispielsweise zwei polnische Schüler, wie werden die auf zwei Klassen verteilt, wäre eher unsere Empfehlung, die beiden Schüler zusammenzulassen und in einer Klasse zu lassen, als sie eben zu trennen.
Das war Julia Bredmann vom RWI, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, über die sprachliche Zusammensetzung von Schulklassen. Der islamische Religionsunterricht, der galt ja lange Zeit in Deutschland so ein bisschen als Wundermittel der Integration. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen religiösen Hintergrund, die Stärkung der eigenen Identität, aber in einem staatlich verantworteten pädagogischen Angebot in deutscher Sprache. All das nicht zuletzt, um muslimische Jugendliche zu erreichen, bevor andere sie mit radikalen Botschaften erreichen. Aber nicht alle Hoffnungen haben sich erfüllt. Nicht zuletzt auch, weil die Zusammenarbeit mit den großen Moschee-Dachverbänden immer wieder zu Problemen geführt hat. In Bayern hat man vor 10 Jahren einen Modellversuch gestartet und, glaubt man den Beteiligten, das Ganze bislang auch recht erfolgreich. Im Sommer ist aber Schluss damit, dann ist plangemäß Ende. Und wie es danach weitergeht, das ist, Stand jetzt, immer noch offen. Aus Bayern, Michael Watzke mit Stimmen zur aktuellen Lage.
Oguzhan Öktem ist Islamkundelehrer an der Grundschule Taufkirchen bei München. Er erklärt seinen 6- bis 10-jährigen Schülern kindgerecht den Islam, singt Lieder mit ihnen und erzieht sie zum interreligiösen Miteinander.
Wir machen Kirchenbesuche. Unter anderem kommen auch Kinder von anderen Religionen zu uns rein. Wir lernen untereinander, was ja jetzt in der modernen Lehrtechnik ganz wichtig ist, dass die Kinder untereinander lernen. Und das geschieht einfach in der Schule perfekt.
Lehrer Öktem ist Teil des Modellversuchs Islamkundeunterricht des Bayerischen Kultusministeriums. Rund 16.000 muslimische Schüler und 100 Lehrer in Bayern nehmen seit 10 Jahren daran teil. Die meisten Eltern sind begeistert, wie Phyllis Dünder.
Ich hätte es mir als Jugendliche selbst gewünscht, einen Islamunterricht auch in deutscher Sprache zu haben, damit ich meine Religion anderen gegenüber vertreten könne. Deswegen wünsche ich es mir für meine Kinder und alle anderen Kinder auch, dass sie ihre Religion auf Deutsch präsentieren können.
Im Sommer läuft der Versuch aus und noch hat das Kultusministerium Bayern keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, ob und wie es weitergeht. Die bayerische Grünen-Abgeordnete Gabriele Triebel hält das für einen Skandal.
Ein Unterrichtsende im Juli hat die Konsequenz, dass sich viele Kinder und Jugendlichen außerschulischen Angeboten zuwenden werden, wo auf Türkisch und Arabisch unterrichtet und in wenigen Fällen ein offenes Wissen vermittelt wird. Wollen Sie das wirklich?
Nein, das will Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern auf keinen Fall.
Ich persönlich habe große Sympathien für das, was in den Schulen abläuft, für diesen Modellversuch. Ich persönlich sehe ihn positiv, das sage ich seit vielen Jahren. Und dieser Modellversuch hat hohe integrative Wirkung.
Warum ist dann nicht schon längst die Entscheidung gefallen, dass es weitergeht mit dem Islamkundeunterricht? Weil der Kultusminister nicht dem Bericht der Evaluierungskommission vorgreifen will, die den inzwischen 10 Jahre dauernden Modellversuch wissenschaftlich untersucht hat. Sollten die Ergebnisse positiv sein, womit zu rechnen ist, könnte aus dem Modell in Bayern flächendeckender Regelunterricht werden. Genau das fordert Ludwig Spänle von der CSU.
Das Modell des Islamunterrichtes als ordentliches Schulfach in Bayern ist erfolgreich erprobt und es sollte als Regelangebot in Bayern eingeführt werden.
Spänle, der frühere bayerische Kultusminister, spricht in seiner Eigenschaft als Bayerns Antisemitismusbeauftragter. Der bayerische Staat, so der CSU-Politiker, könne den Islamkundeunterricht in der jetzigen Form als ordentliches Schulfach gestalten.
Dieses Angebot brauchen wir dringend, weil es ein Instrument ist, das gegen islamistischen Antisemitismus wirken kann, weil wir eben die schulische Komponente hier sehen, nicht einen Religionsunterricht nach den entsprechenden Regelungen des Grundgesetzes, der den alleinigen inhaltlichen Einfluss des islamischen Partners vorsehen würde.
Also nicht die DITIB oder ein anderer Religionsverein bestimmt den Lehrplan, sondern das Kultusministerium. An der Grundschule Taufkirchen hat Schulleiterin Hilde Höhn mit diesem Modell positive Erfahrungen gemacht.
Es ist sehr schön, dass die Kinder das lernen können im jungen Alter schon und dass sie merken, oh, nur weil der anders aussieht oder anderen Glauben hat, kann er trotzdem mein Freund sein.
So könnte es weitergehen im Freistaat Bayern, wenn das bayerische Kultusministerium bald eine Entscheidung trifft. Islamkundelehrer Oguzhan Öktem hofft sehr darauf.
Ich mache das mit Herzensblut seit vielen Jahren. Das wäre für mich ein sehr schlimmer Abbruch.
Die Ausbildung der Islamkundelehrer findet an der Universität Erlangen statt. Auch dort hofft man auf eine Verlängerung oder gar Ausweitung. Einzig die bayerische FDP will noch weitergehen. Julika Sand, stellvertretende Fraktionschefin der Liberalen im Landtag.
Langfristig hätten wir gerne, zumindest für einige Jahrgangsstufen, einen Dialogunterricht, bei dem die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen für alle Schüler gemeinsam gelehrt werden, wo auch ein Austausch unter den Religionen möglich ist.
Doch für einen solchen interreligiösen Unterricht bräuchte es eine Änderung der bayerischen Verfassung. Und die ist mit der CSU nicht zu machen.
Dass sich Studierende mit ein bisschen Nachhilfe was dazu verdienen, das gibt es ja häufiger, dass sie mit Nachhilfe ihre Miete zahlen, ist dann aber schon nicht mehr ganz so üblich. Tausche Bildung für Wohnen heißt die Idee und sie ist so einfach wie naheliegend. Junge Menschen werden in sozial schwache Stadtteile gelockt, sollen dort als Bildungspaten Bildungsarbeit machen und sie kriegen die eigenen 4 Wände gleich dazugestellt. Klingt nach einem guten Geschäft, auch für den Stadtteil. Erfunden wurde es vor einigen Jahren in Duisburg und wird nun auch in andere Städte exportiert. Kai Rüßberg war in Gelsenkirchen dabei.
Der Gründerzeitcharme des Mehrfamilienhauses mit Putzfries an den Fenstersimsen, hohen Decken und gemusterten Terrazzo-Fußböden im Treppenhaus ist noch sichtbar. Aber hinter der Wohnungstür im Erdgeschoss ist alles neu renoviert. Bildungspatin Greta Prinz führt durch die Räume.
Wir sind jetzt in der Tauschbar. Hier kommen die Kinder an, das ist das Ankommenszimmer. Und die ziehen die Schlappen an, können ihre Jacken aufhängen und die Hände waschen. Dann können sie weiter in die Küche. Hier ist ein kleiner Snack für sie vorbereitet. Eben ein bisschen Obst, Gemüse und Brot.
Die Tauschbar ist das Zentrum des Projekts Tausche Bildung für Wohnen. Es ist eine ehemalige Altbauwohnung. Sie wurde zwar zu einem modernen Lernort umgebaut, hat aber mit Bad, Küche und Spielzimmer noch viel wohnlichen Charakter. In den beiden Übungsräumen sitzen schon einige Schüler, die heute am ersten Tag ihren Vorstellungsbogen ausfüllen und ihn danach vorlesen.
Mein Lieblingsfach ist Kunst und Schwimmen und Sport. In meiner Freizeit mache ich Folgendes gern: Lesen und mit meinen kleinen Geschwistern spielen.
Nach einer halben Stunde ist damit die erste Aufgabe geschafft, sagt Greta Prinz.
Ihr könnt euch in der Küche was zu essen und zu trinken nehmen und dann machen wir danach weiter.
Die Initiative Tausche Bildung gegen Wohnen ist 2012 in Duisburg gegründet worden, wo zwei Jahre später die erste Tauschbar entstand. Hier geben die jungen Bildungspaten ihr Wissen an Schulkinder weiter und erhalten im Gegenzug eine kostenlose Unterkunft, erläutert Marie Angerer.
Die Idee dahinter war es, junge Menschen in Stadtteile holen, um sich dort sozial zu engagieren, in sozial schwachen Stadtteilen, wo Kinder am Nachmittag Unterstützung brauchen beim Lernen, und ein Stadtteilzimmer zu errichten, die Tauschbar, wo man nachmittags hinkommen kann, um in Ruhe zu spielen, zu lernen und sich mit den Bildungspaten zu beschäftigen.
Marie Angerer ist die Leiterin des zweiten Standorts, der in Gelsenkirchen-Ückendorf jetzt neu eröffnet wurde, südlich der Innenstadt.
Wir wollen ein Austauschort sein, für die Eltern Treffpunkt zu haben, für die Kinder, für die Nachbarschaft, aber auch für alle Akteure in Ückendorf, weil hier einfach gerade so viel passiert und wir daran teilhaben wollen, diesen Stadtteil mitzugestalten.
Das Kartenbüro. Und zwar habe ich meine Kinder hier angemeldet wegen Lernförderung, damit die mehr gefördert werden bei Deutsch, bei Mathe, damit die in der Schule keine Probleme bekommen.
Salva Khan ist froh, für zwei ihrer fünf Kinder eine Betreuung in direkter Nachbarschaft zu deren Grundschule gefunden zu haben.
Weil mein Sohn, der Hüseyin, der hat schon noch Schwierigkeiten jetzt bei Mathe und Deutsch und deswegen will ich, dass er jetzt ein bisschen mehr gefördert wird.
Die Betreuung ist aber anders als in einer typischen Nachhilfeschule, bei der die Hausaufgabenhilfe im Vordergrund steht, meint Mitarbeiter Lukas Lohse.
Und wenn man die Kinder mit in diesen Prozess einbindet, zu gucken, wo es gerade vielleicht nicht so gut läuft, dann werden damit einfach wichtige Kompetenzen gestärkt, weil es ist super wichtig für die Kinder, dass sie sich auch selber ein bisschen reflektieren und auch merken, warum etwas vielleicht nicht so gut geklappt hat.
Der Student der Sozialpädagogik hat als Bildungspate bereits in Duisburg mitgearbeitet. Das bedeutet täglich 2 Stunden Betreuung der Kinder plus Vorbereitung. Im Gegenzug konnte er während seiner Zeit im Bundesfreiwilligendienst kostenlos in der WG im gleichen Haus wohnen.
Einfach super, dass man arbeitet und man bekommt beim Freiwilligendienst ja auch noch ein kleines Taschengeld. Das ist natürlich super, wenn man gerade aus der Schule kommt. Wenn man dann noch keine Miete für sein WG-Zimmer zahlen muss, das ist ja perfekt eigentlich. Ist ja ein Traum.
Das lange leerstehende Wohnhaus wird kostenlos von der Stadt zur Verfügung gestellt, als Ausgleich für die Belebung des Stadtteils. Der Verein Tausche Bildung für Wohnen muss nur die Renovierungs- und Nebenkosten tragen.
Und Karriere im Deutschlandfunk. Und da haben wir ja gerade über ein Projekt in Gelsenkirchen gesprochen, Tausche Wohnen für Bildung. Und wir stellen jetzt ein weiteres Projekt vor, das seit einiger Zeit in Bayern erfolgreich durchgeführt wird, auch wenn bislang nicht jede Kommune da mitmachen mag. In den vergangenen Wochen ist in Deutschland ja wieder vermehrt über das Thema Mobbing in der Schule gesprochen worden. Mobbing im Klassenzimmer, auf dem Schulhof. Mobbing unter Schülerinnen und Schülern findet aber natürlich auch jenseits des Schulgeländes statt. Natürlich digital, aber eben auch auf dem Schulweg. Und das Projekt in Bayern fokussiert genau diesen Schulweg. Siebtklässler werden zu Anti-Mobbing-Teams ausgebildet, die dann in Bus und Bahn eingreifen können, wenn es nötig wird. Andere Schüler gemobbt werden. Cool Rider nennt sich das Projekt und Susanne Lettenbauer hat bei der Ausbildung zugeschaut.
Hey, meine Mütze! Gib mir meine Mütze wieder! Meine Mütze, gib sie mir wieder! Marie hat Jan die Mütze vom Kopf gerissen, schmeißt sie durch den Bus ihrer Freundin zu. Sie feixen vor Freude. Die anderen Schüler schauen aus dem Busfenster. Keiner unternimmt etwas. Außer zwei Siebtklässler, die einschreiten.
Gib ihm die Mütze zurück. Denkt ihr ja gar nicht dran. Weil sie euch nicht gehört. Ihr wisst schon, dass das auf Diebstahl beruht und auf Beleidigung.
Die zwei Cool Rider in dem Bus in Augsburg versuchen zu schlichten. Gar nicht so einfach. Was tun, wenn Mitschüler einfach weiter mobben? Laut werden? Diskutieren oder gleich den Busfahrer alarmieren? Die 13-jährigen Schülerinnen Anna und Lena wollen Cool Rider werden. Dazu gehört Überwindung, merken sie.
Ja, man fühlt sich schon ein bisschen komisch, wenn man jetzt nicht genau weiß, was man jetzt machen muss. Und wir haben ja dann auch gesagt, was sie zu tun hat. Aber wenn sie es dann nicht macht, dann würde ich auch jetzt im Ernstfall wirklich dann zum Busfahrer gehen und das sagen, weil das geht ja so nicht. Also.
Auf dem Pausenhof des Rudolf-Diesel-Gymnasiums in Augsburg steht einmal pro Woche ein Bus der kommunalen Stadtwerke. Drinnen hat Andreas Adam, seit 6 Jahren Schulungsleiter der Augsburger Verkehrsbetriebe, einen Tatort aufgebaut. Er wird begleitet von Ruth Bürger, Ethiklehrerin der Mittelstufe am Diesel-Gymnasium und zum 3. Mal als Coolrider-Trainerin von Seiten der Schule dabei.
Es gibt immer so eine Infoveranstaltung für alle 7. Klassen, also ungefähr 80 Schüler hören sich das an und die können dann selbst entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht. Und wir haben zwischen 20 und 40 Meldungen eigentlich nach dieser Infoveranstaltung. Also es ist auch völlig freiwillig. Keiner muss praktisch jetzt irgendwie sich da mitmachen, wenn er nicht will.
Schulungsleiter Andreas Adam fährt fast täglich zu verschiedenen Schulen im Augsburger Einzugsgebiet, lässt jeweils 20 ausgewählte Schüler der 7. Klassen in Täter- und Opferrollen schlüpfen und analysiert hinterher ihren Einsatz.
Okay, was mir gut gefallen hat, ihr habt euch die Situation erst einmal angeschaut und habt dann analysiert, was passiert da und habt auch besprochen, wie geht er vor. Ja, ihr seid ein Team, das ist ganz wichtig.
Wir haben langsam angefangen mit 1-2 Schulen im Jahr. Mittlerweile sind wir bei 8-9 Schulen im Jahr. Bilden im Jahr zwischen 150 und 190 Schüler aus, die dieses Coolrider-Projekt durchlaufen. Und es läuft sehr gut.
Hinschauen statt wegschauen, das gilt nicht nur für Erwachsene, betont Adam. Vor mittlerweile 18 Jahren startete das bayerische Innenministerium die Coolrider-Ausbildung zuerst in Nürnberg. Man erhoffte sich ein flächendeckendes Interesse aller bayerischen Städte. Doch von Nürnberg ließen sich bislang nur die Verkehrsbetriebe von Augsburg und Krumbach inspirieren. Die Landeshauptstadt München macht zum Beispiel nicht mit.
Den Schülern bringt es auf alle Fälle ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, selbstsicheres Auftreten und den Umgang generell mit Situationen, die nicht in Ordnung sind, da eingreifen, da versuchen, eventuell auch Streit zu schlichten, ohne dass man sich selber in Gefahr bringt. Das ist ja unsere oberste Regel, nicht selbst in Gefahr bringen.
Marina und Luisa sind seit einem Jahr als Coolrider-Team in Augsburg unterwegs, ehrenamtlich. Wirklich gefährliche Situationen haben sie noch nicht erlebt. Es sei eher erstaunlich, was man bewirken könne mit Zivilcourage, meinen sie.
Also bei uns, wir sind zusammen mal in die Stadt gefahren und dann war halt da ein Junge, der wollte sein Kaugummi an den Sitz kleben. Das haben wir dann gesehen und dann haben wir ihm ein Taschentuch gegeben und ihm gesagt, dass es so nicht geht. Ja, und dann war er auch ziemlich so erschrocken, dass wir ihn darauf angesprochen haben, genau.
Natürlich bilde man mit den Coolridern keine jugendlichen Hilfs-Sheriffs aus. Sie seien auch auf keinen Fall eine Art Teenie-Bürgerwacht, betont Schulungsleiter Andreas Adam. Es gäbe keine Einsatzpläne, keine speziellen Einsatzzeiten, alles basiere auf Freiwilligkeit. Sie bekommen aber am Ende der Ausbildung einen personalisierten Ausweis, mit dem sie sich bei Busfahrern oder der Polizei als richtige Coolrider ausweisen können.
Das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.